Michail Bulgakov, Meister und Margarita. Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg. 10. Teil.
Nisa, Nisa.
Nisa.
Ah, du bist Judas.
Nisa?
А я тебя не узнала сразу.
А я тебя не узнала сразу. Куда же ты идешь, Низа?
Wieso willst du das wissen?
А зачем тебе это знать? Ответила Низа, замедляя шаг и надменно глядя на Юду. Мне стало скучно.
Я решила уйти за город.
Как за город? Одна?
Allein? Ja, selbstverständlich allein. Конечно, одна.
Конечно, одна. Позволь мне сопровождать тебя.
На завтра. Gehen wir.
Пойдем.
Пойдем.
Kapitel 26. Die Bestattung. Es graute. Vielleicht ein Grund dafür, warum der Statthalter derart verändert war. Gealtert, krumm. Vor allem besorgt. Pilatus begann, auf der Galerie hin und her zu laufen. Mal rieb er sich die Hände, mal stürzte er zum Tisch und griff nach der Schale. Mal blieb er stehen und starrte stumpf das Mosaik am Boden an, irgendwelche Schriftzeichen darauf entziffernd. Ach, die Trauer! Und er fasste sich an die Schläfen. Von den höllischen Schmerzen heute Morgen ist nur ein dumpfer Nachhall geblieben. Aber woher dieses Aufgewühltsein? Keine Frage, woher, doch wozu es sagen? Mit dem Tag war etwas verloren gegangen, und für immer. Bei einer der Runden, die er drehte, blieb er plötzlich stehen und pfiff. Daraufhin erklang in der Dämmerung ein tiefes Bellen, und aus dem Garten kam sogleich auf die Galerie ein riesiger Hund gesprungen, mit grauem Fell, gespitzten Ohren und goldenen Verzierungen am Halsband. Banga! Banga!
Banga!
Der Hund stellte sich auf die Hinterpfoten, hob die vorderen auf seines Herrn Schultern. Seine Augen sagten, ein Glück, der Sturm ist endlich vergangen. Der Sturm, das Einzige, wovor ich, ein tapferer Hund, mich fürchte. Und ein Glück, dass ich wieder da bin, neben dem Mann, den ich liebe, verehre und für den mächtigsten auf Erden halte, den Herrscher über das Menschengeschlecht, weshalb auch ich unter den Lebenden bevorzugt, erhöht und gezeichnet bin. Und zusammen begingen der Mensch und der Hund, zwei einander liebende Wesen, die festliche Nacht auf der Galerie. Zur selben Zeit entwickelte der vorige Besucher des Statthalters große Geschäftigkeit. Er verließ die obere Gartenterrasse vor der Galerie, stieg noch eine weitere Stufe tiefer, bog nach rechts ab zu den Kasernen, die sich auf dem Gebiet des Palastes befanden. Dort verbrachte er eine kurze Weile, kaum mehr als 10 Minuten. Aber nach diesen 10 Minuten rollten vom Kasernenhof 3 Wagen fort, beladen mit Schanzgerät und einem Fass Wasser. Nebenher ritten 15 Mann in grauen Mänteln. Es ging nach Westen durch die hintere Pforte, dann durch das Tor auf die Jaffa-Straße, auf der am Tage die Prozession mit den Todgeweihten gezogen war. Nun aber lag sie im Halbdunkeln und am Horizont zeigte sich der Mond. Den Wagen und ihrem Reitergeleit folgte bald zu Pferd der Besucher des Statthalters in einem finsteren, zerschlissenen Leibrock. Aber nicht aus der Stadt hinaus, sondern vielmehr in die Stadt hinein. Dank guter Ortskenntnis fand er schnell jene Straße, nach welcher er suchte. Sie hieß die Griechische, denn sie beherbergte griechische Händler, unter anderem einen Teppichladen. Die Ladentür war bereits verriegelt, so trat der Gast durch die Pforte daneben und bog um die Ecke und stand auf einmal vor der efeuumrankten Felsterrasse eines Hauses.
Nisa!
Nisa! Bist du allein?
Ja!
Wisperte die Frau auf der Stufe.
Mein Mann ist morgens nach Caesarea gefahren.
Und mit einem Blick zur Tür sagte sie,
aber die Magd ist noch hier.
Mit einer Geste hieß sie ihn eintreten. Der Besucher blieb kaum länger als 5 Minuten. Dann verließ er das Gebäude und verlor sich irgendwo im Getümmel aus Fußgängern und Reitern. Wieder allein begann die Frau, die er Nisa genannt, sich umzuziehen, und zwar in äußerster Eile. Und wie schwer es auch fiel, in dem finsteren Zimmer die passenden Kleidungsstücke zu finden, zündete sie weder den Leuchter an, noch rief sie die Magd zur Hilfe herbei. Erst nachdem sie fertig war und den Kopf mit einem schwarzen Schleier verhüllt hatte, erklang in der Stube ihre Stimme: »Wenn jemand fragt, ich bin bei Enanta.« »Bei Enanta, wie? Hat dir dein Mann nicht ausdrücklich verboten, sie zu besuchen? Diese alte Kupplerin!«
»Ist ja gut. Sei jetzt still.«
»Pass auf, dass ich's nicht deinem Mann erzähle.« Woanders, in der unteren Stadt. Geknicktes Gässchen, das stufenförmig auf einen der Teiche hinausläuft. Jenes unscheinbare Haus, welches mit seiner kahlen Wand nach vorne und mit den Fenstern zum Hof steht. In der Pforte ein junger Mann, blauer, festlicher Talit mit Quasten, neue und knirschende Sandalen. Jetzt schritt der krummnäsige Schönling, zur großen Feier herausgeputzt, munter die Straße entlang, überholte die Fußgänger, die zum Pessachmahl heimwärts eilten. Sein Weg führte vorbei am Basar zum Palast des hohen Priesters Kaiphas, unterhalb des Tempelbergs. Eine Weile später betrat er den Palasthof durch das Tor, und noch eine Weile später verließ er ihn wieder und marschierte viel munterer und freudiger zurück in die untere Stadt. An der Ecke, wo die Straße in den Basarplatz einfloss, im Brausen und Drängeln der Menschenmasse, lief an ihm tänzelnd eine Frau vorüber. Leicht in einem über die Augen gezogenen schwarzen Tuch. Als sie den jungen Mann streifte, lüftete sie kurz die Verschleierung, warf ihm einen Blick zu. Der junge Mann erkannte sie sofort, er bebte, erstarrte, schaute ihr nach und versuchte, ihr hinterherzulaufen. »Nisa! Nisa!«
»Hey, Nisa!«
»Ach, du bist das, Judas.«
»Ich habe dich gar nicht erkannt.«
Wilde Sprünge tat Judas Herz, ein Vogel unter dem schwarzen Tuch. »Sag, wo gehst du denn hin, Nisa?«
»Wieso willst du das unbedingt wissen?«
Nisa schob launisch die untere Lippe vor, da wurde ihr Gesicht noch schöner. »Ich habe mich gelangweilt, ihr feiert euer Fest. Und was bitteschön soll ich tun?« »Ach was, lieber gehe ich vor die Stadt und höre mir die Nachtigallieder an.« »Wie, vor die Stadt?« fragte Judas verwirrt.
»Allein?«
»Ja, selbstverständlich allein«, antwortete Nisa. »Erlaube mir, dich zu begleiten«, flehte Judas ganz außer Atem. Nisa schwieg und ging schneller. »Na, sei's drum. Geh zum Olivengut.« Nisa zog den Schleier über die Augen. »Nach Gatschmanim, auf der anderen Seite des Kidron.«
»Hast du verstanden?«
»Ja, ja, ja.«
»Ich werde dort sein.«
»Hab Geduld und warte hier.« Auf den Straßen wurde bereits gefeiert. In den Fenstern um Judas herum brannten nicht nur die Lichter, sondern erklangen auch schon die Dankgebete. Die Beine trugen Judas von selbst. Er war für alles rings blind und taub. Nachdem er einen der Türme passiert hatte, drehte Judas sich um, sah aufwärts, dort oben, in einer furchtbaren Höhe über dem Tempel, wurden jetzt 2 5-armige Riesenleuchter entfacht. Ganz gleich. Nur das Tor von Gatschmanim erreichen. Judas rannte an Wechselstuben vorbei. Endlich das Tor von Gatschmanim. Aus dem Garten über den Zaun hinweg ergoss sich eine Woge von Wohlgeruch. Die Myrten und Akazien benachbarter Auen. Das Tor war von keinem bewacht. Niemand da. Und wenige Minuten später lief Judas unter dem geheimnisvollen Schatten kolossaler Olivenbäume. Und oben erdröhnten berauschende Chöre von Nachtigallen. Ganz nah. Er verlangsamte den Schritt und rief leise: »Nisa?«
»Nisa!« Doch anstelle von Nisa löste sich vom dicken Olivenstamm und sprang auf den Pfad eine kräftige Mannsgestalt. In der Hand etwas Glitzerndes, das gleich erlosch. Judas stieß einen schwachen Schrei aus und stürzte zurück. Da kreuzte seinen Weg ein zweiter Mann. Wie viel hast du soeben bekommen? Los, sprich, wenn du leben willst. Also gab es noch eine Hoffnung. Und Judas kreischte, 30 Tetradrachmen. Seht, ich trage sie hier bei mir, nehmt alles, aber lasst mir das Leben. Der Vordere entriss ihm die Börse. In derselben Sekunde kam von hinten ein Dolch angesaust und traf den Verliebten wie ein Blitzschlag unter der Schulter. Judas wurde vorwärts gestoßen und schleuderte die Hände mit den gezackten Fingern hoch in die Luft. Der Vordere fing ihn auf, und zwar mit der Klinge seines Dolches, die schob sich ihm bis zum Heft ins Herz.
Ins Herz? Nisa? Brachte Judas hervor? Nicht so wie sonst klangvoll, sondern tief tadelnd enttäuscht. Nie sagte er jemals wieder ein Wort. Und wie er niedersank, prallte sein Leib gegen die Erde, dass sie erdröhnte. Nisa. Wohin sich die zwei, die Judas erstochen hatten, hiernach begeben haben, weiß niemand. Wogegen der Weg des Kapuzenträgers bekannt ist. Er verließ den Pfad und lenkte den Schritt noch tiefer ins Dickicht der Olivenbäume. Im südlichen Teil, ganz weit vom Haupttor, dort, wo die oberen Steinreihen bröckelten, kletterte er über die Mauer und erreichte schon bald das Ufer des Kidron. Er wartete, und schon bald erschienen in der Ferne die Umrisse zweier Pferde und eines Mannes neben ihnen. Die Tiere standen auch selbst im Wasser, und die Wellen rannen um ihre Knöchel. Der Mann stieg auf das eine Pferd, der Kapuzenträger auf das andere. Langsam ritten sie durch den Fluss, nur die Kiesel knirschten unter den Hufen. Sie gingen an Land vor Jerschalaim und trotteten die Stadtmauer entlang. Hier nun trennten sich die beiden. Der Mann sprengte vorwärts und verschwand. Der Kapuzenträger ließ das Pferd auf dem einsamen Pfad halten, saß ab, zog seinen Mantel aus, stülpte ihn um, holte darunter einen flachen, federlosen Helm hervor und setzte ihn auf. Diesmal bestieg das Pferd ein Krieger im Militärrock mit kurzem Schwert an der Hüfte. Er berührte die Zügel, und der heißblütige Kavalleriehengst galoppierte davon, den Reiter im Sattel hin und her stoßend. Es war nicht weit. Schon zeigte sich das südliche Tor von Jerschalaim. Die Stadt war von festlichem Licht durchtränkt. In allen Fenstern zuckten die Flämmchen der Lampen, und von überall her erklangen zu einem unstimmigen Chor zusammengefügt die Dankgebete. Ab und zu sah der Krieger in ein Fenster hinein. Dort saßen die Menschen beim Pessachmahl. Der Palast von Herodes dem Großen nahm an der nächtlichen Feier nicht teil. Hier im Inneren blieb alles finster und still. In dieses Innere wünschte der Statthalter, wie er Afranius angekündigt, sich nicht zu begeben und befahl, ihm das Bett auf der Galerie zu bereiten, dort, wo er zu Abend gespeist und am Morgen das Verhör durchgeführt hatte. Erst um die Mitternachtsstunde herum erbarmte sich der Schlaf Hegemons. Den Statthalter befiel ein krampfhaftes Gähnen. Er warf die Sandalen ab, legte sich nieder. Banga stieg gleich zu ihm ins Bett, schmiegte den Kopf an seinen Kopf. Pilatus schlang um ihn einen Arm und vermochte endlich die Augen zu schließen. Dann schlief auch der Hund ein. Das Lager selbst befand sich im Zwielicht. Eine Säule verdeckte den Mond. Doch von der Treppe bis hin zum Bett zog sich ein heller, mondener Streifen. Sobald der Statthalter die Verbindung zu seiner Umgebung verloren hatte, begab er sich flugs zu dem leuchtenden Pfad und hinan, geradewegs zum Mond. Er musste im Traum sogar lauthals lachen. So einmalig gut war alles gefügt auf dieser durchsichtig blauen Straße. Mit ihm Banga und nebenher auch der wandernde Philosoph. Ein Gespräch über etwas Bedeutsames, Vertracktes. Die Hinrichtung? Ach, nur ein Missverständnis. Die Hinrichtung hat nicht stattgefunden. Nicht stattgefunden.
Nicht stattgefunden. Der besondere Reiz dieser mondenden Treppenbesteigung und vor uns alle Zeit der Welt. Es wird gewittern, aber später am Abend und eins der größten menschlichen Laster ist die Feigheit, ganz zweifellos. Also sprach Jeschua Hanosri. Nein, Philosoph, du irrst dich gewaltig. Die Feigheit, sie ist das größte Laster.
Die Feigheit. Wann hätte der Statthalter von Judäa Angst gehabt? Er wird alles tun, um den verrückten Träumer und Arzt, den keinerlei Schuld trifft, vor der Hinrichtung zu bewahren. Nun werden wir immer zusammengehören, sagte im Traum der gebildete Wanderphilosoph.
Wo der eine ist, wird der andere sein. Werde ich genannt, wirst du miterwähnt. Daraufhin weinte und lachte der grausame Statthalter von Judäa vor Freude im Traum. Das alles war gut.
Aus, Banga!
Umso erschreckender das Erwachen des Hegemons. Banga knurrte den Mond an und die glatte wie mit Öl bestrichene blaue Straße brach jählings ein. Pilatus öffnete seine Lider. Die Hinrichtung hat stattgefunden. Das Erste, was er tat, war es, den Hund am Halsband zu packen. In der Hand von Centurio Rattenschreck flackerte eine rußige Fackel.
Banga, aus!
Was willst du?
Aus, Banga!
Der Kommandant eures Geheimdienstes wünscht euch zu sprechen. Er soll kommen, begehrte der Statthalter, räusperte sich und tastete barfuß nach seinen Sandalen. Schon zuckten die Flammen auf den Säulen. Selbst beim Mondschein ist mir keine Ruhe vergönnt. Anstelle des Centurios erschien auf der Galerie der Mann mit Kapuze. Banga, Platz!
Platz!
Pilatus fasste mit der Hand nach dem Nacken des Hundes. Bevor er zu reden begann, sah Afranius sich gewohnheitsmäßig um und trat in den Schatten. »Statthalter, lasst mich in Ketten werfen, ihr hattet recht.« Es gelang mir nicht, Judas von Kirjat zu beschützen. Er wurde erstochen. Ich habe es verdient, verurteilt und vom Dienst suspendiert zu werden. Vier Augen starrten Afranius an. Zwei eines Hundes und zwei eines Wolfes. Diese Geldbörse schickten die Mörder in den hohen Priesterpalast. Es ist das Blut des Judas von Kirjat, das daran klebt.
Ich bin nur neugierig, wie viel es ist.
Pilatus beugte sich über die Börse. 30 Tetradrachmen, nicht gerade viel. Afranius schwieg.
Dass er tot ist, steht aber fest.
Der Hegemon weiß, dass ich 15 Jahre in Judäa im Dienst bin, seit Valerius Gratus. Ich muss keine Leiche zu Gesicht bekommen, um mit Sicherheit sagen zu können, dass jemand tot ist. »In meinen Augen bist du ein großer Kenner dieses Fachs. Ich weiß nicht, wie es in Rom aussieht, doch in den Kolonien bleibst du unerreicht. Wie lautet in dem Fall deine Begründung?«
»Wer oder was könnte ihn gelockt haben? Vielleicht ein Weib?«
Afranius gab ruhig und überlegt zur Antwort, »Auf gar keinen Fall, Hegemon. Diese Möglichkeit scheint mir ausgeschlossen. Betrachten wir es doch einmal logisch. Um zu heiraten, Statthalter, ist Geld vonnöten. Desgleichen, um ein Kind zu gebären. Doch um mit weiblicher Hilfe einen Menschen zu erstechen, ist nicht nur Geld vonnöten, sondern sehr viel Geld. Diese Landstreicher haben keine solchen Mittel. Nein, Statthalter, es muss anders gewesen sein. Afranius rückte näher und flüsterte: Judas wollte sein Geld an einem sicheren, nur ihm selbst bekannten Ort vergraben.
Eine raffinierte Erklärung.
Ja, so muss es gewesen sein.
Jetzt begreife ich. Ja.
Du hast mich voll und ganz überzeugt. Eine Frage noch. Der Statthalter rieb sich die Stirn. Wie ist es Ihnen gelungen, das Geld Kaiphas zuzuspielen? Seht, Statthalter, das ist nicht allzu schwer. Die Rächer näherten sich dem Palast von hinten, dort, wo die Gasse den Hof überragt, und warfen das Bündel über den Zaun. Hier ist es übrigens. Da riss Afranius das Siegel vom Bündel und zeigte seinen Inhalt dem Hegemon.
Aber was tust du, Afranius? Das ist doch gewiss das Siegel des Tempels.
Der Statthalter sollte in diesem Punkt ganz unbesorgt sein, sagte der Gast und schloss das Bündel.
Du besitzt doch nicht etwa sämtliche Siegel? Fragte Pilatus und lachte laut.
Wie sollte es anders sein, Statthalter? Gab Afranius bitter ernst und ohne einen Anflug von Lächeln zur Antwort.
Ich kann mir denken, wie es bei Kaiphas angekommen ist.
Ja, Hegemon, es sorgte für große Aufregung. Ich wurde unverzüglich gerufen. Trotz des Halbdunkels glänzten Pilatus' Augen. Sehr interessant, sehr interessant. Ich wage, dem Statthalter zu widersprechen. Das war keineswegs interessant. Vielmehr eine höchst langweilige und ermüdende Angelegenheit. Meine Frage, ob irgendjemand in Kaiphas Palast irgendwelches Geld erhalten hatte, wurde kategorisch verneint. Niemand hat irgendwelches Geld erhalten? Gut, wenn Sie meinen. Umso schwieriger wird es sein, die Mörder zu fassen. Genug, Afranius. Der Fall ist geklärt. Gehen wir über zum Punkt Bestattung. Die Hingerichteten sind bestattet, Hegemon. Und Afranius erzählte, während er selbst sich um die Angelegenheit Judas kümmert, erreicht eine Einheit des Geheimdienstes, angeführt von seinem Adlatus, noch bei Einbruch des Abends den Hügel und stellt fest, ein Leichnam ist verschwunden. Pilatus erbebte. Keine Sorge, Statthalter. Afranius setzte seinen Bericht fort. Die Leichen von Dismas und Gestas mit von Raubvögeln ausgepickten Augen werden vom Boden aufgehoben. Schon beginnt die Suche nach dem dritten Toten, welcher auch bald gefunden wird, ein gewisser
Levi Matthäus.
Pilatus sprach weniger fragend als vielmehr behauptend. So ist es, Statthalter. Levi Matthäus.
Er versteckt sich in einer Höhle auf der nördlichen Seite des kahlen Bergs und wartet auf den Eintritt der Dunkelheit. Der nackte Leib von Jeschua Hanosri befindet sich bei ihm. Als die Wache mit Fackeln in die Höhle eindringt, wird er ausfällig und ist verzweifelt. Er schreit, er habe kein Verbrechen begangen. Jeder Mensch besitze laut Gesetz das Recht, einen Hingerichteten zu bestatten. Levi sagt, er wünsche von diesem Körper nicht getrennt zu werden. Er ist erregt, gibt unzusammenhängende Sätze von sich, mal flehend, mal drohend und mal fluchend.
Fluchend? Musste er in Gewahrsam genommen werden? Nein, Hegemon. Levi Matthäus wurde mit demselben Fuhrwerk, auf dem auch die Hingerichteten lagen, binnen 2 Stunden zu einer öden Schlucht im Norden von Jerusalem gebracht. Den Toten wurden Ringe an die Finger gesteckt, Jeschuas mit 1, Dismas mit 2, Gesta schließlich mit 3 Kerben. Das Loch wurde zugeschüttet und mit Steinen bedeckt. Ach, hätte ich das nur geahnt! Pilatus verzog das Gesicht.
Ich wollte diesen Levi Matthäus sprechen.
Er ist hier, Hegemon. Pilatus öffnete weit die Augen und starrte eine Zeit lang Afranius an. Dann sprach er wie folgt. Empfange meinen Dank für alles, was in dieser Angelegenheit getan wurde. Und dich, Afranius. Hier entnahm Pilatus der Tasche seines Gurtes, der auf dem Tisch lag, einen Ring und überreichte ihn dem Kommandanten. Bitte ich? nimm diesen zur Erinnerung an mich. Afranius verneigte sich und sagte, eine große Ehre, o Statthalter. Levi Matthäus soll jetzt zu mir kommen, ich brauche Einzelheiten im Fall Jeschua.
Einen Leuchter in die Säulenhalle.
Und noch während der Gast die Galerie verließ, erstrahlten hinter Pilatus die Lichter. Der Ankömmling war äußerst unansehnlich und glich noch am ehesten einem Bettler, von denen es auf den Tempelterrassen und den Basaren der lärmenden und dreckigen unteren Stadt so viele gibt.
Was ist mit dir? Los, rede!
Ich bin müde, antwortete Levi und betrachtete finster den Boden.
Setz dich!
Pilatus wies ihm den Sessel. Man soll dir etwas zu essen geben. Ich rief dich her, um das Messer zu sehen, das bei dir war. Markus, rief der Statthalter aus, und der Centurio trat unter die Säulen, sein Messer. Aus einer von seinen zwei Gürteltaschen zog der Centurio ein verschmiertes Brotmesser, reichte es Pilatus und entfernte sich wieder. »Wo hast du's her?« »Aus einer Bäckerstube am Hebron-Tor. Wenn du in die Stadt kommst, gleich auf der linken Seite.« Pilatus besah sich die breite Klinge, prüfte aus irgendeinem Grund mit dem Finger, ob das Messer auch scharf ist. »Mach dir wegen des Messers keine Sorgen. Es wird in den Laden zurückgebracht werden.« »Jetzt geht es mir noch um eine zweite Sache.«
»Zeig mir die Schrift, die du bei dir trägst.«
»Jene, wo Jeschuas Worte notiert sind.« Levi schaute Pilatus hasserfüllt an. »Ihr wollt mir alles nehmen? Sogar noch das Letzte, was ich besitze?«
»Ich sagte nicht, gib mir. Ich sagte, zeig mir.«
Levi wühlte unter dem Rock und holte eine Pergamentrolle hervor. Pilatus beugte sich über den Text und fuhr mit dem Finger die Zeilen entlang, alles nur wenig zusammenhängend, irgendwelche Sprüche, irgendwelche Zahlen, Rechnungen und Poesiefragmente.
Hier zum Beispiel, wo ist der Tod?
Gestern aßen wir süße Frühlingsfeigen. Pilatus erbebte. Im letzten Vers des Pergaments standen die Worte, eines der größten Laster und Feigheit. Er rollte es zusammen und reichte es mit einer hastigen Bewegung Levi zurück. Da, nimm. Wohin willst du dich jetzt begeben? Plötzlich stand Levi neben dem Tisch, mit beiden Fäusten dagegen gestützt, sah den Statthalter glühend an und flüsterte, »Wisse, Hegemon, ich werde in Jerschalaim einen Menschen töten.«
»Blut. Ich will, dass du es unbedingt weißt. Es wird noch auf jeden Fall Blut fließen. Demnach möchtest du mich erstechen? Es wird mir nicht gelingen, dich zu erstechen. Ich bin nicht so dumm, das für möglich zu halten. Nein, ich ersteche Judas von Kirjat und widme diesem Werk den Rest meiner Tage.
Judas von Kirjat, das wird dir ebenfalls nicht gelingen. Sorge dich also nicht weiter darum. Judas wurde heute Nacht bereits erstochen. Sei nicht eifersüchtig, ich fürchte nämlich, du bist nicht der einzige Verehrer von Jeschua. Wer hat das getan?
Ich weiß.
Levi sperrte den Mund auf und starrte den Statthalter an, der leise ergänzte, das ist zwar nicht viel, und dennoch, ich war es. Eine Stunde später, Levi war fort, durchbrachen das stille Ende der Nacht nur die sachten Schritte der Wachen im Garten. Der Mond verblich rasch, ein schwacher Fleck am anderen Himmelsrand schillerte der Morgenstern. Auch waren die Leuchter schon längst erloschen. Der Statthalter ruhte auf seinem Lager. Die Handfläche unter den Kopf geschoben, schlief er und atmete geräuschlos. Neben ihm schlief der Hund Banga. So empfing die Dämmerung des 15. Nisan der fünfte Statthalter von Judäa, Pontius Pilatus.
Тебя зарезать мне не удастся. Я не такой глупый человек, чтобы на это рассчитывать. Но я зарежу Юду из Кирьяфа.
Ich ersteche Judas von Kiryat.
Это тебе сделать не удастся. Ты себя не беспокой. Юду этой ночью уже зарезали.
Judas wurde heute Nacht erstochen.
Кто это сделал?
Это сделал я.
Это сделал я.
Ich hab ihn getötet.
Ich hab's getan.
Kapitel 27. Das Ende der Wohnung Nummer 50. Kaum las Margarita die letzten Worte, so empfing die Dämmerung des 15. Nisan der fünfte Statthalter von Judäa, Pontius Pilatus, als der Morgen anbrach. Im Hof in den Wipfeln der Weiden und Linden quasselten lebhaft und wild die Spatzen. Margarita ging in den Nebenraum, vergewisserte sich, dass der Meister fest und ruhig schlief, löschte die überflüssige Tischlampe und nahm an der anderen Wand die Couch, die mit dem alten und abgeriebenen Laken bedeckt war. In Minutenschnelle nickte sie ein, ohne an diesem Morgen etwas zu träumen. Es schwiegen die Zimmer der Kellerwohnung, es schwieg das kleine Haus des Bauherrn. In dem dumpfen Gässchen herrschte Stille. Im Gegensatz dazu, um dieselbe Zeit, sprich in aller Herrgottsfrühe, an diesem Samstag, in einem Moskauer Amtsgebäude, war ein ganzes Stockwerk hellwach. Die Fenster zum großen asphaltierten Platz, der von langsamen, dröhnenden Wagenkolonnen geputzt wurde, erstrahlten in vollem Licht und zerstachen sogar die aufgehende Sonne. Das Stockwerk ermittelte im Fall Voland, und in 10 Büros hatten sämtliche Lampen die ganze lange Nacht gebrannt. Schon seit gestern, seit Freitag, liegt der Fall auf der Hand. Jeden einzelnen Augenblick geht im rastlosen Stockwerk neues Material ein. Nun gilt es, in dieser dubiosen Angelegenheit, die in jeder Hinsicht nach Teufelswerk riecht, zumal in Kombination mit Hypnose-Kunststückchen und ganz unverhüllt krimineller Energie, all die vertrackten und verwickelten Ereignisse an verschiedenen Orten von Moskau zu einem einzigen Klumpen zusammenzukneten. Der Erste, der die Ehre hat, das elektrisch leuchtende, rastlose Stockwerk zu besuchen, ist Arkadi Apollonowitsch Sempliarov, Präsident der Akustischen Kommission. Seine Wohnung im Haus am Kameni Most. Es ist Freitag. Das Abendessen beendet. Auf einmal klingelt das Telefon. Eine männliche Stimme im Hörer verlangt nach Arkadi Apollonowitsch. Auf die Frage, wer Arkadi Apollonowitsch sprechen will, gibt die Stimme etwas recht Knappes zur Antwort. Einen Augenblick, eine Minute, lallt die ansonsten einigermaßen arrogante Gattin des Präsidenten der Akustischen Kommission und saust in Windeseile ins Schlafzimmer, um Arkadi Apollonowitsch aus dem Bett zu holen, darin er sich in höllischen Qualen wälzt und der gestrigen Seance gedenkt, gefolgt von einer nächtlichen Szene mit anschließendem Rauswurf der Saratower Nichte. Es dauert länger als einen Augenblick, aber doch kürzer als eine Minute, um genau zu sein 15 Sekunden, bis Arkadi Apollonowitsch mit nur einem Pantoffel auf dem linken Fuß und in bloßer Wäsche am Telefon steht.
Am Apparat? Ja, ich höre.
Die Gemahlin vergisst alle üblen Vergehen, wieder die eheliche Treue, welcher der arme Arkadi Apollonowitsch überführt wurde, lugt mit angsterfülltem Gesicht hinter der Korridortür hervor, fuchtelt mit einem Pantoffel herum.
Zieh den Pantoffel an, du erkältest dich.
Worauf sich Arkadi Apollonowitsch mit dem nackten Fuß energisch zur Wehr setzt, seiner Frau furchtbare Augen macht und in den Hörer hineinmurmelt. Aber ja doch.
Ich verstehe. Bin gleich bei Ihnen.
Arkadi Apollonowitsch ist intelligent und gebildet. Ein gescheiter und qualifizierter Zeuge jener widerlichen Seance. Seine perfekte Beschreibung des maskierten und mysteriösen Magiers, der beiden ihm assistierenden Halunken. Die Bestätigung, dass der Name des Gesuchten zweifelsfrei Voland lautet, erweisen sich als äußerst sachdienlich und bringen die Ermittlungen weiter.
Die Wohnung Nummer 50 wird überprüft. Und nicht nur einmal. Und nicht nur die Wohnung. Mit peinlicher Sorgfalt werden dort sämtliche Wände abgeklopft,
die Kaminschächte durchforstet und geheime Fächer gesucht.
Keine dieser Maßnahmen befördert irgendetwas Taugliches ans Licht. Bei allen Besuchen, niemand zu Hause. Trotz der Gewissheit, jemand ist da. Wobei die Personen und Behörden, die für alle Belange ausländischer Künstler in Moskau zuständig sind, steif und fest behaupten, von irgendeinem schwarzen Magier Woland kann in der Stadt keine Rede sein. Seine Einreise ist nirgendwo registriert. In seine Papiere nahm niemand Einsicht. Nirgends finden sich etwaige Verträge mit ihm. Überhaupt ist sein Name noch nie gefallen.
Das Ergebnis ist, mit Verlaub gesagt, hanebüchen. Tausende Zuschauer, der Stab des Varieté, schließlich Arkadi Apollonowitsch Semplejarow, ein in jeder Hinsicht solider Mann, haben diesen Magier zu Gesicht bekommen, genauso wie seine verfluchten Gehilfen. Dabei bleibt er absolut unauffindbar. Alle Achtung verdient der Chefermittler. Der verschwundene Rimski wird mit atemberaubender Geschwindigkeit ausfindig gemacht. Eine Verknüpfung zwischen den Reaktionen des Spürhunds am Taxistand vor dem Kino mit einigen Zeitangaben, wie etwa dem Ende der Seance und dem hypothetischen Moment von Rimskis Verschwinden, und schon wird nach Leningrad telegrafiert.
Eine Stunde später, es ist Freitagabend, kommt prompt die Antwort. Rimski bewohne das Zimmer Nummer 412 im Hotel Astoria auf der 4. Etage. Rimski wird sofort verhaftet und noch am Freitagabend mit dem Nachtzug nach Moskau eskortiert. Ebenfalls am Freitagabend findet sich die Spur von Lichodejew. Per Telegraph werden in alle Städte entsprechende Steckbriefe geschickt. Und nun kommt eine Antwort aus Jalta. Ja, Lichodejew war in Jalta, sitzt jedoch bereits in einem Flugzeug und ist auf dem Weg nach Moskau.
12 Mitarbeiter führen die Ermittlungen, wie auf Stricknadeln jede Masche dieser verzwickten Geschichte ziehend, die sich in ganz Moskau zu entwickeln droht. Einer von ihnen fährt zur Klinik von Professor Strawinski und lässt sich als erstes eine Liste der Neuzugänge für die letzten 3 Tage geben. So werden Nikanor Iwanowitsch Bassoi und der arme geköpfte Ansager aufgespürt. Doch mit ihnen ist wenig anzufangen. Ohne Schwierigkeit lässt sich allerdings feststellen, es sind Opfer ein und derselben Bande jenes geheimnisumwobenen Magiers. Wogegen Iwan Nikolajewitsch Bestomny den Beamten brennend interessiert. Am Freitagabend öffnet sich die Tür zu Iwans Zimmer Nummer 117 und herein kommt ein frischer, rundgesichtiger, ruhiger Herr mit feinen Manieren, einem Verhörspezialisten so gar nicht ähnlich. Dabei ist er einer der Besten der Stadt. Er sieht auf dem Bett den abgemagerten, blässlichen jungen Mann liegen, dessen Augen an allem, was rings geschieht, keinerlei Anteilnahme zeigen. Entweder blicken sie in die Weite, über die Wirklichkeit hinaus, oder ins Innere des jungen Mannes. Der Verhörspezialist begrüßt ihn freundlich, sagt, er besuche Iwan Nikolajewitsch, um mit ihm über das zu reden, was vorgestern am Patriarchenteich passiert ist.
Frage: Sagen Sie mal, Iwan Nikolajewitsch, wie weit waren Sie selbst vom Drehkreuz entfernt, als Berlioz unter die Tram geriet? Antwort: Weit entfernt. Frage: Und dieser Karierte, wo war der? Doch nicht etwa direkt am Drehkreuz? Antwort: Nein, der saß auf dem Bänkchen in der Nähe. Frage: Und Sie sind sich absolut sicher, dass er nicht an dem Drehkreuz war, als Berlioz hinfiel? Antwort: Absolut sicher. Er stand nicht davor. Er saß entspannt. Keine weiteren Fragen mehr.
Der Verhörspezialist erhebt sich, reicht Iwan die Hand, wünscht ihm gute Besserung und spricht die Hoffnung aus, schon sehr bald wieder Verse von ihm zu lesen. Nein, antwortet Iwan leise.
Ich werde keine Verse mehr schreiben.
Der Mann schmunzelt taktvoll und geht weg mit einer Menge höchst brisanter Informationen. Dem Faden des Geschehens rückwärts folgend wird es jetzt möglich, zu dem Punkt zu gelangen, an welchem die ganze Chose begann. Hierbei kann es sich eigentlich nur um den Mord am Patriarchenteich handeln. Natürlich wurde der unselige Vorsitzende der Masolit weder von Iwan noch von jenem Karierten vor die Tram gestoßen. Rein physisch hat niemand nachgeholfen. Und trotzdem steht fest, Berlioz sprang oder stürzte vor die Räder, einzig deshalb, weil er unter Hypnose stand. Ja, es gibt genug Material. Langsam weiß man, wen es zu jagen gilt und auch wo, aber, wie es der Zufall so will, niemand lässt sich auch nur im Entferntesten schnappen.
In der vermaledeiten Wohnung Nummer 50 ist jemand. Das muss noch einmal gesagt werden. Mal reagiert sie, die Wohnung, mit angeknackster oder näselnder Stimme auf Telefonate, mal öffnet sich ein Fenster und daraus ertönt obendrein noch ein Grammophon.
Tja, die Wohnung Nummer 50 ist tückisch, aber was willst du dagegen schon machen? Und so geht das bis Mitternacht von Freitag auf Samstag, als Baron Maigl, ein geladener Gast, im schwarzen Frack und in Lackschuhen zur Wohnung Nummer 50 stolziert.
Es ist zu hören, wie Baron Maigl Einlass bekommt. Genau 10 Minuten später wird die Wohnung geöffnet, ohne vorher zu klingeln. Nicht nur die Gastgeber sind nicht da, sondern, und das ist wirklich kurios, auch vom Baron fehlt jede Spur.
Und so geht das, wie schon gesagt, bis zum Morgengrauen am Samstag. Nun treffen neue Informationen ein, von größtem Interesse übrigens.
Am Flughafen Moskau landete eine 6-Personen-Maschine von der Krim. Unter den Passagieren befand sich ein recht merkwürdiger, ziemlich jung, mit wild wachsendem Stoppelbart, seit etwa 3 Tagen nicht gewaschen, die Augen gerötet und sorgenvoll, ohne Gepäck und im seltsamen Aufputz. Kosakenmütze und Filzmantel, darunter ein Nachthemd und neue, frisch gekaufte blaue Lederpantoffeln. Sobald er die Flugzeugtreppe verlässt, wird er abgefangen, denn man hat ihn erwartet.
Und nach einer kurzen Weile erscheint der unvergessliche Direktor des Varieté, Stepan Bogdanowitsch Lichadejew, vor der Ermittlung. Er spart nicht mit vielen weiteren Details. Nun stellt sich heraus, dass dieser Voland als Artist verkleidet ins Varieté gelangte, nachdem er Stjopa in Hypnose versetzt und weiß Gott wie von Moskau fortgeschafft hat, über weiß Gott wie viele Kilometer hinweg. Es gibt also zusätzliches Material, aber das macht die Sache nicht einfacher, eher umgekehrt komplizierter. Denn es steht fest, eine Person mit derlei spaßigen Tricks auf Lager zu fangen, ist kein Klacks. Auch Anuschka wird festgenommen.
Die Festgenommene versuchte, der Kassiererin im Geschäft am Abad einen 10-Dollar-Schein anzudrehen. Ihr Bericht verdient alle Aufmerksamkeit. Demnach flogen mehrere Menschen durchs Fenster des Gartenstraßenhauses. Sie selbst wurde eines Hufeisens fündig, das sie aufhob, um es nach eigenen Angaben bei der Miliz abzugeben.
Und Sie sagen, er gab Ihnen 10 Rubelscheine.
Ich kenne doch Zehner.
Und wie haben die sich in Dollars verwandelt?
Weiß nix von irgendwelchen Dollars. Von wegen Dollars. Nix Illegales. Ist Kinderlohn. Kauf mir davon einen Ballen Stoff.
Dann kommt eine ganze Reihe dran. Darunter auch Nikolai Iwanowitsch, dessen Verhaftung einzig und allein der Dummheit und Eifersucht seiner Frau zu verdanken ist, die am Morgen das Revier verständigt, ihr Gatte sei verschwunden. Es verblüfft die Ermittlung nicht allzu sehr, als sie sehen, was Nikolai Iwanowitsch ihnen vorlegt. Eine drollige Urkunde bezüglich seiner Teilnahme am Satansball. Bei der Schilderung des Fluges mit dem nackten Hausmädchen auf dem Rücken, weiß der Geier wohin, zum Baden am Fluss, und der ihm zuvor im Fenster erschienenen entblößten Margarita Nikolajewna, erlaubt er sich einige Abweichungen. »Ich fügte mich schließlich der rohen Gewalt«, erklärt Nikolai Iwanowitsch, und beendet die Mär mit der Bitte um Diskretion gegenüber seiner Gattin, was ihm gerne versprochen wird.
Nikolai Iwanowitschs Aussage ermöglicht es festzustellen, dass Margarita Nikolajewna und ihr Hausmädchen Natascha spurlos verschwunden sind. Es werden Maßnahmen ergriffen, um die beiden wiederzufinden.
Die Mittagszeit rückte allmählich näher, und dort, wo die Vernehmungen stattfanden, klingelte das Telefon. Aus der Gartenstraße kam der Rapport, die verdammte Wohnung gibt wieder einmal Lebenszeichen von sich. Es werden Fenster von innen geöffnet, daraus tönen Klavier und Gesang. Und auf dem Fensterbrett sitzt und wärmt sich in der Sonne ein schwarzer Kater.
Gegen 4 Uhr dieses heißen Tages stieg eine größere Gruppe von Männern in Zivil aus 3 Wagen aus, die in einiger Entfernung von der Nummer 302 Block B parkten. Diese Gruppe teilte sich in 2 kleinere auf. Deren eine ging durch das Tor in den Hof und geradewegs zum Hauseingang 6. Die andere öffnete das kleine, für gewöhnlich zugenagelte Hintertürchen, wonach beide sich über verschiedene Treppen der Wohnung Nummer 50 näherten.
Währenddessen saßen Assaselo und Karowjew, wobei der Chorleiter sein reguläres Kostüm und nicht mehr den feierlichen Frack anhatte, im Speisezimmer derselbigen Wohnung und beendeten ihr gemeinsames Frühstück.
Was sind denn das für Schritte im Stiegenhaus?
Da kommen halt welche, um uns einzubuchten.
Ach so, naja.
Karowjew rührte den Kaffee mit einem kleinen Löffel um. Assaselo genehmigte sich ein Gläschen Cognac. Die Gruppe befand sich bereits auf der dritten Etage. Dort waren zwei Männer, offenbar Handwerker, an der Harmonika der Heizung zugange und warfen den Neuangekommenen bedeutungsschwangere Blicke zu. »Sind alle zu Hause?« flüsterte einer der Handwerker und klopfte mit dem Hammer ein Rohr ab. Innerhalb von nur einer Sekunde wurde die Wohnungstür aufgesperrt und die Männer gelangten in den Flur. Diesmal konnte, wenn schon kein ganzer, so doch wenigstens ein Teilerfolg verzeichnet werden.
Zwar fanden die Leute, die Augenblicke später in die Räume stürmten, niemanden vor, dennoch wurden im Speisezimmer die Reste eines fluchtartig verlassenen Frühstücks entdeckt. Und im Salon, am Kaminsims, saß direkt neben der Kristallkaraffe ein riesiges schwarzes Katervieh und hielt mit den Pfoten einen Spirituskocher.
»Tu doch nichts Böses, störe keinen, repariere den Spirituskocher.«
Der Kater murrte mit unfreundlicher Miene.
»Und ich halte es für meine Pflicht, darauf hinzuweisen, Kater sind uralte und sakrale Tiere. Sie zu berühren ist tabu.«
»Husch ins Körbchen.«
»Hierher.«
»Komm schon.«
Und aufflog das entfaltete Seidennetz. Aber derjenige, der es auswarf, traf, zur Verwunderung aller, daneben und erwischte allein die Karaffe, die sofort krachend in Stücke brach. »Remi«, brüllte der Kater.
»Hurra!«
»Hurra!« Er schob den Kocher beiseite, griff hinter den Rücken, zückte urplötzlich einen Browning, zielte damit auf den Nächststehenden. Doch kurz bevor er abdrücken konnte, zuckte in der Hand des Mannes ein Blitz und, zusammen mit dem Schuss aus der Mauser, knallte der Kater kopfüber vom Sims und zog den Browning und den Kocher nach sich.
»Vorbei. Es ist vorbei.«
Der Kater seufzte, sich schmachtend in der Blutpfütze räkelnd.
»Lasst mich der Welt Ade sagen. Wohlan. Das Einzige, was einen tödlich verwundeten Kater noch retten kann, ist ein Schluck Benzin.«
Schon nutzte er die Verwirrung aus, brachte die Schnauze an die Öffnung des Kochers und begann gierig zu schlürfen, was die Blutung unter der linken vorderen Pfote augenblicklich stillte. Der Kater sprang quicklebendig auf, stopfte sich den Kocher unter den Arm und stieg, die Tapeten zerkratzend, die Wand hoch und schwang sich Sekunden später in großer Höhe, fast unter der Decke, auf eine metallische Gardinenstange. Ohne das Gerät loszulassen, schaffte es der Kater irgendwie, durch die Luft zu schwirren, um auf dem Kronleuchter in der Mitte des Raumes Platz zu nehmen.
»So, und jetzt fordere ich euch allesamt zum Duell.«
Der Kater sauste über die Köpfe hinweg, indem er den Kronleuchter als Schaukel benutzte. Er zielte und, wie ein Pendel baumelnd, eröffnete er noch einmal das Feuer. Der Spiegel am Kamin splitterte sternförmig, der Stuck zerstob, Projektile sprangen, die Fensterscheiben zerplatzten klirrend. Die Einschusslöcher im Spirituskocher fingen an, Benzin zu verspritzen. Jetzt konnte keine Rede mehr davon sein, diesen Kater lebend zu fassen. Also ballerten die Männer los, stürmisch und treffsicher aus ihren Mausern. In den Kopf, in den Bauch, in die Brust, in den Rücken. Auf dem Asphalt, unten im Hof, lösten die Salven Panik aus. Doch die Schießerei währte nicht lange und ebbte von selbst allmählich ab. Denn sowohl dem Kater als auch den Ankömmlingen wurde nicht ein Haar gekrümmt. Keine Verwundeten. Erst recht keine Toten. Alle blieben sie unverletzt. Die Gesichter der schweigend unten Stehenden zeigten nach und nach blankes Staunen. Dies war wohl der einzige Fall, oder wenigstens einer jener einzigen Fälle, von völlig fruchtloser Schießerei. Nun gut, der Browning des Katerviehs stammte vielleicht aus einer Spielzeugkiste. Die Mauser der anderen wahrlich nicht. Und noch ein Versuch, den Kater zu schnappen. Aber die ausgeworfene Schlinge verfing sich in einem der Lüsterarme und der Kronleuchter prallte herab. Das Gedonner brachte den Hausblock zum Beben, ansonsten aber brachte es nichts.
»Ich kann diese Gewaltanwendung mir gegenüber beim besten Willen nicht nachvollziehen. Die Sonne neigt sich, es wird Zeit für uns. Tut mir leid, ich kann die Unterhaltung nicht fortsetzen.«
Er schleuderte seinen Browning weg und zerschlug damit beide Fensterscheiben. Kleckerte etwas mit Benzin, und das hat sich plötzlich von selbst entzündet, wobei es in einer Feuerfontäne bis hoch unter die Decke schoss. Der Brand griff um sich, verblüffend schnell, sogar Benzin brennt gewöhnlich langsamer. Mit einem Mal qualmten alle Tapeten, die heruntergerissenen Vorhänge loderten, die fensterlosen Rahmen schwelten. Der Kater miaute, hopste vom Spiegel aufs Fensterbrett und war weg, zusammen mit seinem Kocher. Aber im Inneren der Wohnung flammte jetzt lichterloh das Parkett unter den Füßen der Angekommenen. Und mitten im Feuer, an der Stelle, wo der Kater vorhin den Verwundeten spielte, erschien, sich immer stärker verdichtend, die Leiche des einstigen Baron Maigl, das Kinn hochgereckt, die Pupillen gläsern. Ihn herauszuholen war nicht mehr möglich. Über brennende Holzfliesen hüpfend, sich schmorende Schultern und Brust abklopfend, wichen die im Salon Anwesenden nach und nach zum Eingang zurück. Der Salon war erfüllt von Flammen und Rauch.
Hilfe! Es brennt!
Und während die furchteinflößenden Glocken der von überall her einrollenden, roten und langgezogenen Wagen erdröhnten, sahen die unten wimmelnden Menschen, wie dem Fenster des fünften Stockwerks, nicht nur Wolken von Qualm entstiegen, auch drei dunkle Herrengestalten und der Schemen einer entblößten Frau.
Michail Bulgakow, Meister und Margarita. Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg. 10. Teil. Erzähler Michael Rotschopf, Manfred Zapatka. Semplejarow, Götz Schulte. Ermittler Dietmar Bär. Ivan, Milan Peschel. Anuschka, Margit Bendokat. Karowjew, Wolfram Berger. Azazello, Werner Wölbern. Begemoth, Gottfried Breitfuß. Sowie Caroline Ebner, Samuel Finzi, Steffen Scheumann, Jeanette Spassova und Stefan Zinner. Komposition Klaus Bulert. Ton und Technik Andreas Meinitzberger, Markus Huber, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.
Lust auf mehr Hörspiel?
Man warne ihn davor, ungehorsam zu sein.
Weitere Hörspielklassiker finden Sie in unserem Hörspielpool.
Von dieser Freundschaft wusste ich gar nicht, sagte der Direktor.
Welches Spiel treibe ich?
Hörspielpool in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Zeit ist Hörspielzeit.